Herzlich willkommen zum Podcast der Deutschen Mentaltrainerakademie und des Deutschen Bundesverbands Sportmentaltraining. Hier bekommst du monatlich spannende Interviews mit Gästen rund ums Mentaltraining, wo du sicherlich das ein oder andere Goldnugget für dich mitnehmen kannst.
Ja, hallo, ein weiteres Mal aus dem Podcast-Studio der Deutschen Mentaltrainerakademie. Mein Name ist Tanja Ney. Ich freue mich, dass ich heute hier zu Gast habe in meinem Studio den Andreas Bosch. Und einige von euch kennen den Andreas sicherlich auch schon. Und für all diejenigen, die ihn nicht kennen, kann ich schon mal sagen, freut euch auf jeden Fall sehr auf diese Sendung, denn Andreas hat ein ganz spannendes Thema im Gepäck und bringt auch ganz viel Praxiserfahrung mit, über die wir heute ein bisschen sprechen wollen. Und bevor ich jetzt zu weit vorgreife, würde ich sagen, herzlich willkommen, Andreas, schön, dass du da bist. Und stell dich doch einfach mal unseren ZuhörerInnen gerade mal vor. Wer bist du, was machst du? Und vielleicht kannst du uns auch schon verraten, welches Thema dich so bewegt im Sportmentaltraining. Hallo, Andreas.
Ja, hallo, Tanja. Schönen guten Morgen. Du hast mich ja schon angekündigt. Mein Name ist Andreas Bosch. Ich bin jetzt seit knapp 11 Jahren Mentaltrainer im Leistungssport, habe mich darauf spezialisiert, auf das Thema Flow, insbesondere Teamflow für Mannschaften. Und bin DOSB-Ausbilder, bin ehrenamtlich noch für den Deutschen Bundesverband für Sportmentaltraining, der erste Vorsitzende. Und Flow ist so meine Leidenschaft, das ist der Schwerpunkt meiner Tätigkeit als Mentaltrainer. Und ich bin gebürtiger Leipziger, ich bin 44 Jahre, verheiratet, 2 Kinder und
Okay, ist schon eine ganze Menge auf jeden Fall, also großes Gesamtpaket würde ich sagen, wahrscheinlich relativ viel um die Ohren, wenn man Mannschaften zum Thema Flow betreut und dann auch die eigene Familie und alles, was so dazugehört und mit allen Positionen, die du so hast. Klingt auf jeden Fall spannend, ich freue mich sehr auf dieses Gespräch und ich würde jetzt direkt mal einsteigen mit der Begrifflichkeit. Ich glaube, Flow haben die meisten ja auch schon mal gehört. Aber vielleicht kannst du nochmal als Experte uns ganz kurz mitnehmen, was sich genau hinter diesem Begriff verbirgt, weil ich denke, wir alle verwenden den in vielen Momenten, in irgendwelchen Phrasen, die man sich ja auch immer gerne mal zuwirft, ne? Go with the flow und ja, immer schön im Flow bleiben. Aber was ist es überhaupt? Also aus deiner Sicht?
Ich musste noch gerade schmunzeln, mich daran erinnern an eine Fortbildung, die ich mal gegeben habe beim Sächsischen Fußballbund. Da hatte ich mich als Flow-Trainer vorgestellt und da gab es so ein paar Herren der älteren Generation, die haben mich ganz gestutzt angeguckt und wussten so gar nichts damit anzufangen und haben das irgendwie mit Flow, also wie die Flöhe und dachten, ich trainiere Flöhe, so wie ein Flohzirkus und das fiel mir jetzt gerade ein. Und seitdem stelle ich mich nicht mehr als Flow-Trainer vor, also ich bin Mentaltrainer. Und ja, was versteht man unter Flow? Flow ist einfach ein Gefühl von Freude, wenn es wie von selbst geht, wenn man in der Tätigkeit voll und ganz aufgeht, das Zeitgefühl verliert. Also das kann man nicht nur im Sport, diesen Flow-Zustand, also es ist ein Bewusstseinszustand, kann man nicht nur im Sport erreichen, sondern auch letzten Endes in jeder Tätigkeit. Und ja, ich finde es ein sehr spannendes Thema, weil gerade im Flow, wenn das alles wie von selbst geht und man Freude entwickelt, man hier sehr gut performt. Und deswegen ist es so schön, also finde ich ein sehr spannendes Thema, dass es jetzt nicht nur Spaß ist, sondern auch gerade im Sport kommt es auch darauf an, Leistung auf Abruf, dass man in diesem Gefühlszustand sehr gut performt, sehr gut abliefert. Und das ist ja im Sport gerade sehr wichtig, sei es jetzt für die Olympischen Spiele oder für ein wichtiges Spiel. Und deswegen ist so, das war auch ein Weg dahin zu kommen, mich auf das Thema Flow zu konzentrieren, aber vielleicht dazu dann später.
Total spannend. Also klingt auf jeden Fall nach einem Zustand, der erstrebenswert ist, offensichtlich. Und jetzt würde ich direkt eine weitere Frage anschließen. Woran erkennst du, dass du im Flow bist, wenn du etwas tust?
Ja, also Flow ist natürlich auch sehr individuell. Ich selber merke das, wenn ich das Zeitgefühl verliere. Also wenn ich wirklich einfach, wow, merke, ah, ist schon wieder so viel Zeit vergangen. Und auch danach ein Stück weit geschafft bin. Also es ist jetzt nicht so alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ne? Das Flow ist ja auch so, man kommt an seine Leistungsgrenze. Ne? Es muss auch um was gehen. Man wird schon gefordert. Mhm. Und aber nichtsdestotrotz, wenn man weiß, was man auch tut, und es ist so diese Grenze zwischen Überforderung und Unterforderung, so genau das so dazwischen. Mhm. Und ich merke das einfach, wie gesagt, wenn ich so das Zeitgefühl verliere und wenn ich danach merke, boah, ich bin jetzt auch ein Stück weit geschafft. Also es hat mich jetzt auch, ne, man ist ja auch in dem Zustand der höchsten Konzentration. Das ist ja der Flow-Zustand. Mhm. Und wir wissen alle, wenn wir uns hoch konzentrieren auf was, auf, keine Ahnung, auf eine wichtige Aufgabe, dann strengt das schon an. Das ist wie Sport machen, wie laufen. Und das fördert oder beziehungsweise fordert uns, unseren Kopf, unser Gehirn. Und daran kann man das auch ein Stück weit gut erkennen.
Mhm. Also sehr interessant, weil das ja dann, wenn ich dich richtig verstehe, genau dieser Zustand ist, wo man so on the edge ist und vielleicht auch, also entweder beispielsweise abbricht, weil man sich überfordert fühlt, oder aber in diesen Flow-Zustand kommt und bleibt, weil man halt genau an dieser Stelle auch irgendwie gut weitergehen kann. Ist das richtig?
Absolut richtig. Also gerade in Mannschaftssportarten merkt man das zum Beispiel, wenn eine Mannschaft gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner spielt, dann ist meine Erfahrung, wird es eher schwer werden, dass die Mannschaft in den Flow kommt, weil sie nicht wirklich richtig an ihre Leistungsgrenze kommt, nicht richtig gefordert mhm. wird. Und im Gegenteil dazu, wenn sie jetzt zum Beispiel, wenn jetzt eine, ich sage jetzt mal als Beispiel, eine Fünftligamannschaft gegen FC Bayern spielen würde, also eine komplette Überforderung, auch da würde es schwer werden, dass sie in den Flow kommt, wenn sie merkt, Technik, Ballgefühl, Schnelligkeit, hat sie gar keine Chance, auch da würde es schwer werden. Aber wenn sie so das dazwischen. Und das ist so dieser Flow-Zustand. Und wie gesagt, auch wenn man dieses Gefühl von Freude entwickeln kann, also es geht sehr viel um Stimmung. Ich denke mal, der eine oder andere Mentaltrainer in der Runde wird es wissen, dass Stimmung einen maßgeblichen Beitrag zum Erfolg leistet. Also es ist auch nachgewiesen in der Studie von Abele, Stimmung und Leistung hängen da sehr eng zusammen. Das heißt, es geht auch darum, sich eine gute Stimmung zu begeben.
Jetzt ist natürlich, also wir sitzen ja heute hier zusammen in diesem virtuellen Studio, weil du eben Mentaltrainer bist und dich eben auch mit diesem Thema speziell beschäftigst. Und genau da kommst du ja ins Spiel, wo eben Sportler, Sportlerinnen ja irgendwie gerne in diesen Zustand kommen möchten oder einfach durch dich wissen, dass das ein guter Zustand ist, um auch zu performen. Und jetzt wäre meine Frage an dich, was ist genau deine Aufgabe? Also wie kannst du Sportler, Sportlerinnen darauf vorbereiten oder da ja dahin bekommen an diesen Punkt, dass sie eben nicht aufgeben oder ne, resignieren, sondern tatsächlich auch den Flow-Zustand erreichen? Was ist da genau dein Part?
Ja, also zunächst muss man erstmal, glaube ich, unterscheiden, ob man in einer Einzelsitzung, also One-to-One-Coaching macht, One-to-One-Training mit einem Sportler oder eine Mannschaft. Mhm. Bei einer Mannschaft, wenn ich jetzt den Auftrag habe, für eine Mannschaft zu betreuen, schaue ich mir erstmal, bin ich erstmal stiller Beobachter, gucke mir das an, wie die Halbzeitpause läuft. Auch gerade die Interaktion des Trainerstabes spielt eine ganz entscheidende Rolle. Flow, es gibt auch Flow-Stopper. Ich schaue mir an, was hält denn die Mannschaft oder die jeweiligen Spieler oder Spielerinnen vom Flow vielleicht auch ab? Das kann zum Beispiel sein, als Beispiel, wenn der Trainer im Wettkampf, im Spiel nicht der Coach ist, der quasi dem Team gut zuredet, sie unterstützt, motiviert, sondern als Trainer aufgeht, also mit Fehleranalysen macht und vielleicht auch mal ein bisschen laut anschreit, also sie letzten Endes vom Flow abhält. Und das ist erstmal die eine Unterscheidung. Mhm. Bei One-to-One-Coachings-Trainings, auch da schaue ich mir erstmal an, was überhaupt das Ziel ist. Also für viele, ganz ehrlich, ist vielleicht nicht in erster Linie, die kommen die jetzt nicht unbedingt zu mir und sagen, ich möchte in den Flow kommen. Sie wollen eine Leistungsentwicklung, sie wollen besser werden, sie wollen ihre Leistung abrufen, wenn es drauf ankommt. Sie sind meinetwegen nervös im Wettkampf. Und ich spiele letzten Endes dann erst das Thema Flow, bringe das erst letzten Endes rein. Und wie gehe ich das an? Auch hier schaue ich mir erstmal das Umfeld an. Also alle Mentaltrainer wissen, da gibt es die Umfeldanalyse, wo wir schauen, wo steht der Sportler. Das ist eine Möglichkeit. Wo will der Sportler hin? Ich arbeite sehr viel mit mentalen Warm-ups. Also es ist immer ganz individuell, was der Sportler braucht. Das möchte ich dazu sagen. Der eine braucht, der ist mega nervös, der muss erstmal quasi lernen oder trainieren, sich ein Stück weit zu regulieren. Dann arbeiten wir verschiedene Methoden durch, Atemtechnik oder über Düfte, was auch immer. Und da habe ich einfach die Erfahrung gesammelt, dass das One-to-One eigentlich immer am besten ist, dass man da wirklich ganz individuell, weil jeder Sportler oder Sportlerin tickt anders. Jeder braucht sozusagen sein individuelles Programm. Was für den einen funktioniert, muss jetzt nicht für den anderen auch gleich funktionieren. Ja. Und ja, das erarbeiten wir dann. Und immer mit dem Ziel, dass er für gewisse Situationen, gerade im Wettkampf, wenn er vielleicht nervös ist oder sie nervös ist, einfach versucht, sich zumindest ansatzweise dem Flow anzunähern. Es geht gar nicht darum, jetzt 100% in den Flow zu kommen, aber vielleicht, wenn man merkt, man ist aufgeregt, man hat einen Handlungsplan, kann sich wieder ein bisschen regulieren über eine Atmung oder es schaut sich vielleicht ein Video an von irgendeinem Spiel, wo es richtig gut lief oder über ein Flow-Script, also wo man für sich selber spricht, wie fühlt sich an, wenn man im Flow ist. Das sind so Techniken, mit denen ich gute Erfahrungen gesammelt habe. Und das geht natürlich dann auch für die Mannschaft. Aber auch hier für die Mannschaft ist es letzten Endes dann auch gut, hier den Trainerstab, also beziehungsweise auch den Cheftrainer mit einzubeziehen, weil ich denke, wir werden es alle schon mal gehört haben, wenn der Trainer oder die Trainerin nicht im Flow ist, dann wird es schwer werden, dass die Mannschaft in den Flow kommt. Also deswegen kann ich immer nur empfehlen, wer Mannschaften betreut, auch hier immer, sofern der Trainerstab bzw. der Cheftrainer es zulässt, den Trainerstab mit einzubeziehen.
Was ich jetzt da total spannend finde, du hast es gerade eben schon angesprochen, dass man individuell auf die Sportler, Sportlerinnen eingeht und andererseits arbeitest du ja, wir haben im Vorgespräch uns dazu schon unterhalten mit Mannschaften, hast dich darauf auch spezialisiert. Wie kann ich mir das vorstellen? Also wenn ich mir überlege, eine Mannschaft besteht ja einfach aus unheimlich vielen verschiedenen Individuen, die alle unterschiedliche Bedürfnisse haben, plus nochmal der Trainerstab, der noch mit dazu gehört. Wie sieht deine Arbeit da ganz praktisch aus? Kannst du mich da mal mitnehmen oder uns vielmehr?
Ja, also wenn ich den Auftrag habe, beziehungsweise mein Ansatz ist erstmal, der Mannschaft vorzustellen, wie wir arbeiten. Dass sie sieht, okay, das hat Hand und Fuß, dass da absolute Transparenz. Ich glaube, Transparenz ist sehr, sehr wichtig. Und auch, dass man authentisch ist. Also ich stelle erstmal vor, wie ich arbeite. Ne? Dann mache ich mit einer praktischen Übung. Und das ist auch der Trainer. Also es ist ganz wichtig, dass wir hier auch den Trainer mitnehmen auf die Reise und auch den Support, also das absolute Vertrauen des Trainers haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann ganz gezielt, man kann Kleingruppentraining machen, wo man zum Beispiel in einer kleinen Gruppe, dann teilt man die Mannschaft meinetwegen auf, das sind meinetwegen 20 Spieler oder Spielerinnen, wo man 4 Gruppen macht und dann arbeite ich jeweils mit den kleineren Gruppen, Konzentrationsübungen mache ich mit denen oder wir fertigen ein Flow-Script an, also was ich meinte, wo jeder mal für sich aufschreibt, wie fühlt es sich an, wenn man im Flow ist. Das lernen die dann auswendig. Das ist so eine Art Form von Selbstgespräch, was sie dann im Wettkampf abrufen können. Und damit habe ich halt gute Erfahrungen, weil für 20 Spieler, Spielerinnen ist es halt schwer. Kann man machen, vielleicht Reaktion, Konzentrationsübung, aber da die Aufmerksamkeit zu kriegen bei 20 ist dann doch schon schwer. Deswegen kann ich immer nur empfehlen, das in Kleingruppen einzuteilen. Und ergänzend alternativ dann auch in Einzelsitzungen. Also zum Beispiel kommt dann der Trainer, ich stimme mich dann halt sehr eng mit dem Trainer ab und sagt hier, da und da, da ist noch so ein paar Punkte, kannst du da nicht vielleicht mal mit ihm reden? Ganz wichtig auch immer, dass die Spieler und Spielerinnen auch wollen. Die müssen da Bock drauf haben. Also es gibt nichts Schlimmeres, wenn der Trainer irgendwas hier, du machst das jetzt, das funktioniert nicht. Und deswegen ist auch so wichtig, vorher sich dem Team auch vorzustellen, dass die wissen, okay, was macht der, wie arbeitet der, absolut Transparenz. Und dann, wie gesagt, geht man ganz gezielt wieder individuell in diesen Einzelsitzungen. Das sind Leistungsträger, das sei es jetzt der Torwart oder der Stürmer. Dann kriege ich teilweise schon Feedback auch vom Trainer, meinetwegen, na, da funktioniert die Technik nicht oder was auch immer. Aber im Grunde genommen will ich das, wenn ich ehrlich bin, gar nicht hören. Ich will mir selber ein Bild machen. Und dann frage ich erstmal mit dem Spieler, wie es so läuft. Und dann höre ich ja schon raus, in welche Richtung es geht. Ob es vielleicht eine Motivation ist, ob das Umfeld richtig abgestimmt ist oder vielleicht kann er mit dem Umgang mit Niederlagen nicht so umgehen. Ne? Für den Nächsten ist es vielleicht eher ein Konzentrationsthema. Also das ist immer ganz individuell und für den Übernächsten ist es wieder, dass es sich komplett real unterschätzt, also seine realistische Selbsteinschätzung, wo wir zum Beispiel mit noch Vorbildübungen arbeiten, um die mentale Stärke aufzubauen. Also das, lange Rede, kurzer Sinn, individuell arbeiten ist immer das Erfolgsgeheimnis in Kombination mit Gruppenarbeiten, Kleingruppenarbeiten.
Okay. Wow, also ziemlich viel Detailarbeit, was man natürlich dann einfach ja bei einer Mannschaft auch erwarten kann, weil da eben so viele Menschen part of it sind. Jetzt würde mich natürlich interessieren, als Mentaltrainer, der du bist, warum hast du dich für Mannschaften entschieden? Warum bist du dahin gekommen, dass du mit Mannschaften primär arbeitest? Kommst du selbst aus Mannschaftssportarten? Oder ist das deine Historie? Oder fasziniert dich das mehr? Oder beides?
ja, also tatsächlich komme ich aus einer Fußballfamilie. Mein Papa hat viele Jahre für Chemie Leipzig, das ist ein Traditionsverein hier in Leipzig, gespielt. Und da wurde ich quasi sozusagen schon in die Fußballwelt, ja, wie soll ich sagen, eingeboren. Und damit, wir sind zu den Spielen schon hingegangen, gehen jetzt auch noch zu den Spielen, auch jetzt mit RB Leipzig ins Stadion. Das ist so meine Leidenschaft. Und was mich immer fasziniert hat, ich habe dann auch viele Jahre bis zum 18. Lebensjahr selber Fußball gespielt, war dieser Teamcharakter, also dieses Wir sind ein Team und dass man, der eine ist für die Tore zuständig, der andere macht die Verteidigung, dann haben wir den Torwart, also jeder hat so seinen Aufgabenbereich und alle können wir uns quasi auf den anderen verlassen. Und dieser Teamcharakter, also das fand ich immer sehr toll. Also ich finde es generell immer sehr gut, so dieses Miteinander was erreichen. Und das hat mich immer fasziniert und das hat mich geprägt. Und muss auch dazu sagen, ich habe nicht von Anfang an, gleich nach der Mentaltrainerausbildung, angefangen, mich in dem Bereich Mannschaftssport zu spezialisieren. Es war ein Weg, ein Prozess. Ich hatte erst angefangen mit Einzelsportlern, bis ich mehr und mehr gelernt habe, wo ich hin will, ne, durch Praxiserfahrung einfach sammeln. Da gab es auch mit Sicherheit Dinge, die nicht immer so gut liefen. Und das ist ja dann auch immer eine Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, was man will und was man nicht will. Und ich habe dann halt für mich erkannt, Mannschaftssportarten, gerade das Thema Flow und speziell Teamflow, finde ich mega interessant. Und ja, das ist so das, wo ich aufgehe und wo ich auch viele Flow-Momente habe, weil ich da nicht merke, dass ich da arbeite, sondern quasi eher meine Leidenschaft damit vollrichte.
Das ist total schön zu hören, weil wenn ich dir zuhöre, ist es, so wie du eben gesagt hast, ist notwendig, dass der Trainer im Flow ist, oder der Trainerstab. So fühle ich das gerade bei dir, dass deine Arbeit dich in einen Flow bringt und du deshalb auch deine Leidenschaft da gefunden hast und deshalb auch gute Arbeit machst und sich das dann im besten Fall auch auf eine Mannschaft überträgt. Und das ist natürlich, ich sag mal, der Optimalzustand. Also da ist Flow ein sehr dankbares Thema. Wenn du weißt, wie man damit umgeht, dann ist das so Win-Win für beide Seiten am Ende des Tages. Und dass man hört das einfach direkt. Ich sehe es dir auch an. Können die ZuhörerInnen jetzt gerade leider nicht sehen, aber ich kann das gerade mal so übertragen in Audio. Wenn du darüber sprichst, dann sieht man dir an, dass du dafür einfach brennst. Und das, in einer guten Art und Weise. Ich würde gern jetzt haben wir vorhin erklärt, was ist Flow, und ich glaube, so nach den ersten 20 Minuten haben die ZuhörerInnen auch so verstanden, worum es geht, und jeder hat, glaube ich, auch so eine Idee, wann man mal im Flow vielleicht gewesen ist oder wie sich der Zustand anfühlt. Jetzt würde ich gerne mit dir natürlich auch mal über Methoden sprechen, und du hast gerade schon das Flow-Skript genannt, wo ich denke, das ist ein sehr zentrales Tool, was eben auch verwendet wird. Und da würde ich dich mal bitten, wenn du magst, uns mal mit in die Praxis zu nehmen, wie das denn funktioniert, weil das klingt jetzt erstmal sehr bürokratisch, sag ich mal. Flow-Skript klingt überhaupt nicht nach dem, was es bewirken soll, dass man sich total gut in irgendeinem Zustand fühlt, sondern eher nach viel Arbeit, irgendwie klingt es nach Schreiben, Tabellen, was auch immer. Wer es nicht kennt, würde das jetzt gern, denke ich mal, von dir hören, worum es sich da handelt. Erzähl mal.
Ja, also du hast es erwähnt, hört sich ein bisschen trocken an, das Flow-Skript, ist es aber so gar nicht. Also Flow-Skript ist letzten Endes die Anfertigung einer Beschreibung, wie sich für einen das den Flow-Zustand anfühlt. Also das ist immer ganz individuell, da gibt es keine Regeln, es muss so und so sein. Natürlich gibt es gewisse Merkmale, die man immer wieder hört, so dieses Freudeempfinden und ich sag's mir immer so, wie es ist, Scheißegal-Haltung, hammergeiles Gefühl. Also da gibt's kein Tabu. Also das ist immer ganz individuell, wie jeder für sich das beschreibt. Mhm. Ne? Und der Hintergrund ist letzten Endes darum, um in den Flow-Zustand zu kommen, ist es ganz gut, erstmal zu wissen, wie fühlt sich denn dieser Zustand an? Das hat auch mit unserer Synapsenschaltung zu tun. Mhm. Ne? Und wenn wir uns vielleicht einfach mal Gedanken machen, also ich frage dann immer, wie fühlt sich für dich der Flow an? Und dann, also zu 80% wissen, haben schon viele diesen Flow-Zustand auch schon erfahren und können davon berichten, wie sich der anfühlt. Es gibt auch immer noch welche, die können da so null anfangen. Ah, vielleicht haben die es auch anders beschrieben. Vielleicht haben die nicht Flow dazu genannt. Vielleicht haben die einfach, es war ein Gefühl von Freude. Ne? Und dann reden die so. Oder man fragt einfach, wie sollte es sich anfühlen, wenn alles wie von selbst geht, wenn das der perfekte Moment ist. Mhm. Ne? Und dann schreibt man das auf, ohne Regeln erstmal, ohne einfach aufschreiben, so ausführlich wie möglich. Und dann merke ich schon, das mache ich auch in Fortbildung, da tut sich was, wenn dann Leute auf einmal davon reden, man sieht das Funkeln in den Augen. Mhm. Und gerade wenn man in einer Fortbildung oder das in, und auch in kleinen Gruppen macht, dann sagt der eine davon, beschreibt das für sich, dann fängt der nächste an und man merkt so richtig so eine Gruppendynamik, die da entsteht. Also auf einmal fällt es allen ganz leicht, auch dafür zu reden, weil es ist ja auch was Persönliches. Mhm. Und das steckt dann an. Also ich kriege dann teilweise wirklich Gänsehaut, wenn dann Leute davon reden. Und wenn man das dann beschrieben hat, so ausführlich wie möglich, empfiehlt es sich, das auch gehirngerecht zu machen, nach gewissen Regeln, dass man zum Beispiel auf das Nicht und Keine verzichtet, auf die Ich-Form, kurze Sätze, nicht zu lang und. Und irgendwann, wenn man das immer wieder bearbeitet hat und getestet hat, wie fühlt es sich an, wie sehr versetzt es einen in den Flow, das kann wirklich 7, 8, 9 Versionen dauern, also schon ein bisschen Zeit, das muss man auch trainieren, hat man irgendwann eine finale Version. Mhm. Ne? Das kann dann heißen, ich bin Herr der Lage, ich fühle mich mega cool, ich weiß, was ich tue und. Mhm. Ja, und das, wenn wir das dann haben, die finale Version, trainieren wir dann in Stresssituationen. Mhm. Weil im Wettkampf haben wir Stress, da ist es laut, das sind andere Menschen, da ist keine Friede, Freude, Eierkuchen. Deswegen trainieren wir das dann auch unter Stresssituationen, auf dem Wackelbrett, mit lauten Buhgeräuschen, die kriegen Bälle zugeworfen, die müssen nebenbei das Alphabet rückwärts sagen und. Also wirklich ganz gezielt in Stress versetzen, mit dem Hintergrund trainingsernst, also man macht das Training ernst, um letzten Endes dann im Wettkampf Spaß und Freude zu empfinden. Also sogar, hey, das ist ja hier im Wettkampf jetzt richtig entspannt zu dem Training, wenn ich das vergleiche mit Andreas, der mich da gestresst hat. Also das ist so mein Ziel. Das ist dann wirklich dann als Freude und Leichtigkeit empfinden, um, wie gesagt, dann ein Stück weit sich zumindest den Flow anzunähern. Und auch gar nicht so dieses, ich muss in den Flow 100%, allein die Tatsache im Hinterkopf zu haben, so annähernd 70, 80% Flow reichen. Also das kann für Sieg oder Niederlage schon entscheidend sein.
Mhm. Ja, also klingt auf jeden Fall sehr viel lebendiger, als die Begrifflichkeit erstmal vermuten lässt, Flow Script. Und ich glaube auch, das, was du gerade geschildert hast, dieses Gefühl, also weil das hat ja ganz viel mit Emotionen zu tun und auch mit Empathie, wenn man zum Beispiel hört, wie andere darüber erzählen, dann dockt man da ja auch an. Und das ist natürlich was, was was sehr viel auslöst. Und deswegen klingt das total spannend. Und ich kann mir vorstellen, dass sich vielleicht auch der oder die ein oder andere da draußen jetzt auch mal hinsetzt und vielleicht Lust hat, das da mal so das erste Skript runterzuschreiben, um einfach mal fokussiert da reinzugehen. Das ist ja total interessant. Das macht man ja in der Regel nicht, ne? Da braucht man meistens jemanden wie dich dann dafür, der sagt, guck mal hier, das wäre vielleicht ein ganz guter Weg. Und der so lange nachfragt, bis es die Endversion auch gibt. Ne, das kann ich mir vorstellen, ist, vielleicht kannst du da mal erzählen aus deiner Erfahrung, wie genervt können denn SportlerInnen an der Stelle sein, wenn die das von dir immer wieder zurückbekommen, wie so Hausaufgaben, und man sagt, nee, bitte noch detaillierter, bitte noch ein bisschen tiefer, bitte noch genauer, bitte Personalpronomen, ne? Ich, bitte, und kein und nicht. Wie ist so das Feedback, deine Erfahrung?
Also Tanja, ganz ehrlich, ich muss gestehen, ich habe jetzt noch nie so richtig wahrgenommen, dass da jemand genervt war. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie in diesem Gefühlszustand waren, wenn sie sich damit auseinandersetzen, was ein schönes Gefühl ist. Mhm. Ja, es kommt auch vor, wenn ich dann die Feedback gebe per Mail, bitte noch das und das ergänzen, dann sehe ich den das sehe ich ja jetzt nicht, wie dann die Reaktion ist.
Ja.
Aber so in den One-to-One, wenn ich die sehe und dann sage, nochmal dran arbeiten und das prüfe auch face-to-face, habe ich wirklich noch nie groß gesehen, dass jetzt jemand sich jetzt da jetzt irgendwie genervt gefühlt hat. Zumindest habe ich es nicht wahrgenommen. Mhm. Aber wer weiß, ich will nichts ausschließen.
Ja, worauf ich hinaus will, ist, wenn man das jetzt erstmal hört, und das ist ja immer eine extra Aufgabe und top, man hat eh schon das Training und alles, ne? Ich meine, wir kennen es alle, und dann kommt das noch on top und dann kriegt man noch sowas wie Hausaufgaben. Im Mentaltraining kriegt es immer wieder zurück. Und ich glaube, der wichtige Punkt ist an der Stelle, dass die Sportler und Sportlerinnen schon im Prozess eine Veränderung begreifen. Also das, und dass das dann wertvoll angesehen wird oder erkannt wird und dann auch das gar nicht dazu kommt, dass man sagt, boah, das nervt jetzt aber total, ne? Sondern dass man halt in dem Prozess ja schon nicht erst beim finalen Skript einen Win hat, sondern schon in der Vorarbeit mit dir. Das ist so meine Vermutung.
Ja, absolut. Absolut. Aber genau, also jetzt, wo du sagst, ich hatte tatsächlich in den letzten 11 Jahren einmal den Fall, wo jemand nicht darüber schreiben konnte, wie sich das anfühlt.
Auch spannend.
Und das fand ich, ich konnte das gar nicht glauben. Hä? Ja, aber ich habe es auch beschrieben, was Flo, er wusste auch, was Flo bedeutet, aber er konnte es nicht. Ne? Und also ich kann mir vorstellen, das kann natürlich dann vielleicht auch in den therapeutischen Bereich gehen. Ich kann es jetzt nicht ausschließen, aber da muss man dann immer so ein bisschen auch aufpassen. Es ist auch immer ein Methodenbuffet, ne? Das ist auch ganz wichtig. Man sollte nie sagen, das machst du jetzt. Ne? Man kriegt das schon mit. Wenn ich jetzt mitkriegen würde, diese Methode funktioniert nicht, dann würde ich einfach die nächste Methode machen. Mhm. Aber beim Flowscript hatte ich das eigentlich, wie gesagt, bis auf diesen einen Fall mal noch gar nicht. Und weil über was Positives zu reden, ist ja, wie gesagt, das löst ja auch was aus. Und du hast es ja auch gesagt, also über Gefühle reden tun wir uns ja leider Gottes viele sehr schwer. Und jetzt stell dir mal vor, das hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal in der Fußballwelt, wenn man mit gestandenen Fußballtrainer in der Fortbildung ist und dann sollen die ihr Flow-Zustand aufschreiben. Das ist herausfordernd, aber ich muss gestehen, dass das macht mega viel Spaß, wenn ich dann so teilweise in die gesetzten Gesichter schauen darf und sie so, was Flow, was erzählt er denn? Und das reizt mich, ehrlich gesagt.
Ja.
Weil man muss auch die Stille aushalten können, wo man dann vielleicht auch erstmal Kritik bekommt, auch erstmal, was soll das jetzt? Aber wenn dann der Erste davon redet, Flo, wie sie das anfühlt, und dann merkt man, wie sie das auf die anderen überträgt, oh, der hat das jetzt aufgeschrieben, und dann macht es der Zweite und dann der Dritte, und dann die Kritiker sind dann auf einmal verstummt, von denen hört man das nicht mehr. Und die setzen sich dann auch damit auseinander. Und das muss ich gestehen, flecht mich. Also das reizt mich gerade, dann jemand sozusagen zu bringen, über seine Gefühle zu sprechen. Und natürlich immer freiwillig. Ich würde nie jemanden zwingen. Aber es ist auf jeden Fall sehr spannend. Gerade, wie gesagt, in der, ich sag jetzt mal, in der Fußballwelt.
Ja, das kann ich mir wirklich gut vorstellen, auch aus eigener Erfahrung in anderen Kontexten, wo man über eher unübliche Themen spricht. Und das dann gerade in so einer Teamdynamik super spannend ist. Und meistens kommt da ja auch das meiste am Ende dabei heraus. Also es ist nochmal anders wertvoll, finde ich. Wenn man merkt, andere teilen das auch und ich profitiere irgendwie davon und das ist natürlich Wahnsinn. Dafür ist das mit einer Mannschaft natürlich auch sehr schön. Hast du noch andere, sag mal so Einblicke in deine ganz praktische Arbeit? Gibt es so einen Moment, wo du dich zum Beispiel an eine besonders tolle Zusammenarbeit erinnerst? Mit Sportler, Sportlerin im Einzelnen oder mit einer Mannschaft, wo du sagst, boah, da hat irgendwie, das ist mir echt nochmal hängen geblieben, aus den und den Gründen.
Also, es gibt einige Beispiele, es war immer ganz, ganz verschieden. Jetzt zu sagen, ein Beispiel ist hängen geblieben, ist wirklich schwer. Also, was ich gemerkt habe, ist, die größten Erfolge hatte ich immer bei Sportlern, die da auch richtig Bock drauf haben. Also, die ihre Hausaufgaben gemacht haben, wo das sozusagen jetzt nicht so ein Pflichtprogramm war. Und da merke ich schon den Unterschied. Also, ich mache das ja auch von Breitensport bis Profisport, dass Profis häufig da sehr, sehr engagiert sind, sehr ehrgeizig, weil die immer noch mehr rausholen wollen, noch mehr so dieses, keine Ahnung, noch die letzten Prozente rausholen. Und das macht natürlich besonders viel Spaß, wenn die dann wirklich da sogar nachfragen, was kann ich noch machen? Und das ist mir so in Erinnerung geblieben. Und genau, also ein konkretes Beispiel jetzt, fällt mir jetzt echt gerade schwer. Also was mir, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade zu der Frage einfällt, aber ich hatte mal einen Auftrag bei einem Fußballturnier, das war noch relativ am Anfang, da war meine Aufgabe mental Coaching. Na, wir wissen, Unterschied Coaching ist ja mehr so diese Unterstützung, dieses Motivieren und Training, was ehrlich gesagt mir lieber liegt als das Coaching, einfach mit den Leuten zu trainieren. Und da hatte ich den Auftrag, beim Fußballturnier zu coachen. Und sollte dann quasi, also es war ein Hallenturnier und ich erinnere mich noch sehr gut, da war ein hatte ich so eine kleine eine Ecke, sage ich jetzt mal, neben dem Platz, wo auch so Geräte drin standen und auf einmal kam dann der Platzwart und er hat mich erstmal tierisch angeschnauzt, was ich überhaupt mache, wer ich bin und also wirklich richtig krass beleidigt auch.
Okay.
Und er wusste gar nicht, wer ich bin und was ich da überhaupt mache. Und dann wurde es aufgeklärt, dass das alles eine Daseinsberechtigung hat. Und dann kam vielleicht eine Minute später schon die erste Mannschaft und mein Auftrag war jetzt, Mentalcoaching mit denen zu machen.
Ah.
Also ich hatte den Auftrag, die jetzt in eine gute Stimmung zu bringen, wo ich noch kurz davor wirklich den übelsten Anschiss gekriegt habe. Und das war schon herausfordernd, aber wie gesagt, an Herausforderungen wächst man. Und aber das war wirklich so eine Situation, die mir richtig viel Spaß gemacht hatte, wo ich ehrlich gesagt hatte, gar nicht gedacht hatte, dass sie mir so viel Spaß machte. Muss dir vorstellen, ich habe dann mit Musik gearbeitet, We Will Rock You, hatte dann so einen Duftsprayer mit Minz und Zitrone zur Aktivierung und dann halt so gut zugeredet. Da kam das We Will Rock You, und dann, ja, ihr schafft das, wir sind ein Team, also in der Wir-Form, und dann sind die da raus zum Spiel und haben dann wirklich das Spiel gerockt und das hat sich rumgesprochen und dann irgendwann kam wirklich, also fast 70-80% aller Mannschaften dann zu mir und wollten mit mir dieses Mentalcoaching jedes Mal, bevor die das Spiel gemacht haben.
Ah, wie cool.
Und das fand ich richtig mega und ich hatte das damals auch zum ersten Mal gemacht und wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der Motivations-Schacker-Typ, eigentlich so gar nicht. Aber das war so das der Moment, wo ich gemerkt habe, oh, das ist schon ein ziemlich geiler Job. Also nicht nur die verschiedenen Sportarten, aber auch die verschiedenen Tätigkeiten, mit denen man da konfrontiert wird. Und das war so mein Aha-Effekt, dass ich auch gelernt habe, Entwicklung gibt's wirklich immer nur außerhalb der Komfortzone. Also wirklich mal sich auf Dinge einzulassen, die man vielleicht jetzt nicht unbedingt Lust oder sich zutraut. Und das war eine sehr gute Erfahrung, die ich da sammeln durfte.
Ja. Also ja, ich kann es richtig fühlen. Gerade Grüße gehen auch raus an den Platzwart, der dann ja auch nochmal für deine besondere Leistung in irgendeiner Art und Weise gesorgt hat. Also falls er das hört, ist herzlich eingeladen, vielleicht auch mal in diesen Podcast zu kommen. Weil ich glaube, also ich kann es total nachfühlen, diese Situation. Ne? Du stehst da und hast gleich diesen Job und dann wird man vorher erstmal nochmal lang gemacht. Und Emotionen ist man ja auch nicht immer, hat man ja auch nicht immer die Herrschaft drüber in jedem Moment. Ne? Das ist ja dann unter Umständen auch ein bisschen schwierig, bei der Sache zu bleiben. Also umso schöner, dass sich das daraus entwickelt hat. Danke fürs Teilen. Auf jeden Fall auch sehr, sehr amüsant. Gibt es Sportarten, die primär bei dir anfragen, oder ist das, du hast jetzt den Fußball schon einige Male erwähnt, aber ist es irgendwie sehr sportartspezifisch, die Anfrage, oder ist es sehr bunt?
Es ist schon viel Ballsportarten, sage ich jetzt mal. Ich positioniere mich ja auch so, also viel im Fußball, Handball, Floorball, Unihockey, also schon. Aber es kommen auch unabhängig davon, weil viele das auch das Thema interessiert, auch unabhängig von Ballsportarten, also Ringer, Biathleten, eigentlich querbeet. Und das macht so ein bisschen auch den Reiz aus, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Von Sportarten, wo ich noch nie konfrontiert worden bin, von denen dann zu lernen, auch zu hören, was wichtig ist. Meine erste Frage ist immer, worauf kommt es in deiner Sportart an? Und dann erzählen die mir was davon. Und es ist wirklich sogar gut teilweise mal, wenn man gar nicht in der Sportart irgendwie Wissen hat, sich auskennt, mal deren Sicht das erklärt zu bekommen und dann unvoreingenommen ihn zu unterstützen zu einer Thematik, wo sie vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben, sprich Flow. Mhm. Also um deine Frage zu beantworten, sind schon viel eher so in dem Fußballbereich mehr, aber einfach bedingt dadurch, dass ich mich da auch positioniere und da viel arbeite. Ich bin für den Bund Deutscher Fußballlehrer Referent, gebe viele Fortbildungen für diverse Landesverbände im Fußball und deswegen ist so mein Netzwerk auch hauptsächlich in der Fußballwelt.
Mhm. Vielleicht, bevor wir so langsam auch zum Ende kommen und ich dich dann auch noch gerne fragen würde, wo man denn überhaupt mit dir vielleicht auch in Kontakt treten kann und dich auch findet, ob Fußballverein oder nicht, würde ich dich gerne noch mal einladen, sowas zu teilen für die ZuhörerInnen, wie, also Quicktip ist vielleicht das falsche Wort, weil nichts kann man einfach mal eben so auf die Schnelle machen. Dafür heißt das Ganze ja auch Training. Aber was würdest du den ZuhörerInnen da draußen mitgeben zum Thema Flow, wenn man sich vielleicht mal so auf den Weg dahin machen möchte und selbst mal ja so die ersten Schritte gehen will, um sich mit dem Thema irgendwie zu befassen, mit dem eigenen Flow und in die Richtung, in den Flow zu kommen? Hast du da einen Tipp?
Ja, also es ist... Der erste Schritt wäre vielleicht erstmal, sich Gedanken zu machen, wie hat sich das letzte Mal angefühlt, als ich im Flow war. Das vielleicht einfach mal zu verinnerlichen und dann natürlich auch aufzuschreiben, also zu verschriftlichen. Das tut was im Gehirn. Nicht nur drüber nachdenken, aufschreiben. Mhm. Und vielleicht auch, das mache ich auch gerne unabhängig jetzt mal zu der Flow-Thematik, auch einfach mal versuchen, wie fühle ich mich? Es gibt da so eine Technik, wo man auch vor mehreren Leuten durchaus einfach mal sich hinstellt und beschreibt, wie fühle ich mich. Mhm. Und das ist für viele, also dazu gehört auch ein gewisser Mut dazu. Also da muss man ehrlich zugeben. Aber wenn man diesen Sprung gemacht hat, also einfach mal zu sagen, wie fühle ich mich und sich dem bewusst werden, gerade jetzt in dem Moment auch, wie fühle ich mich, das aufzuschreiben. Und dann, wie sollte ich mich oder wie fühle ich mich, wenn ich im Flow bin? Also Schritt für Schritt und das zu verschriftlichen. Und das kann schon viel bewirken. Also den Fokus auch ein Stück weit, gerade in der heutigen Zeit, mal auch auf das Positive zu lenken und auch auf die Fortschritte. Das wäre vielleicht auch noch eine Ergänzung. Einfach mal auch vielleicht ein Tagebuch zu führen. Was habe ich heute erreicht? Was sind meine Erkenntnisse? Mhm. Weil wir wären gerade in den heutigen düsteren Zeiten, die wir haben, es hört sich jetzt negativ an, aber ich sag mal herausfordernden Zeiten, die wir haben, Vielleicht, wo wir konfrontiert werden mit Medien, was natürlich, die leben davon immer auf das Negative, aber vielleicht auch mal, dass wir selber für uns erkennen, doch mehr auch wieder das Blick auf das Positive zu legen und das auch festzuhalten, zu verschriftlichen in einem kleinen Tagebuch, um zu sehen, hey, die Welt ist ja gar nicht so blöd, wie sie vielleicht zu erscheinen mag gerade. Und das kann schon Gutes bewirken, weil nochmal, ich kann es nur wiederholen, bessere Stimmung, bessere Leistung. Und das wird, denke ich mal, jeder bestätigen. Man ist produktiver, das hat Einfluss auf das Umfeld, wenn ich eine bessere Stimmung habe. Ich weiß, es ist nicht immer einfach, aber das wäre ein Ansatz, vielleicht mal sich damit auseinanderzusetzen.
Na, das ist doch schon ein super Hinweis, finde ich, vom Profi. Also ich glaube, damit kann auch jeder was anfangen und bessere Stimmung, bessere Leistung, finde ich, könnte schon der Titel dieser Sendung werden. Herzlichen Dank dafür. Das ist auf jeden Fall ein gutes Motto oder ein guter Ansatz. Und wer will das nicht? Also gerade eben, wenn ich im Sport unterwegs bin, ist das ja auch ein Ziel, ne? Also mich gut fühlen auf der einen Seite und dann eben auch performen auf der anderen Seite. Und beides zusammen ist natürlich dann das Optimalpaket, zu dem du beiträgst mit deiner Arbeit, was ja auch einfach eine gute Sache ist. Ich habe es gerade schon angekündigt. Jetzt würde ich natürlich auch gerne dir noch die Möglichkeit geben zu sagen, wo findet man dich? Also hast du Kanäle, auf denen man dich insbesondere antrifft, wo du Teile deiner Arbeit teilst, wo man dich kontaktieren kann? Du darfst einfach mal gerade frei raus teilen, was du teilen magst und was dir wichtig ist, den ZuhörerInnen noch mitzugeben zum Abschluss dieser Sendung.
Ja, also ich bin sehr aktiv auf LinkedIn. Also da findet ihr mich oder einfach auf der Internetseite flowchampions.com. Muss jetzt auch gar nicht um mich gehen unbedingt, weil ich habe es ja angesprochen, ich vertrete den Bundesverband für Sportmentaltraining. Das heißt, wenn jetzt jemand einen Mentaltrainer sucht, kann er auch einfach auf unser Trainernetzwerk gehen, dbfs.org. Da findet er auch vielleicht auch direkt in seiner Nähe einen Trainer, der mit Sicherheit auch zum Thema Flow ihn weiterhelfen kann. Und genau, da deswegen der Hinweis auch da nochmal auf das Trainernetzwerk.
Okay, super. Also wir verlinken natürlich wieder alles in den Shownotes, wir verlinken dich und wir verlinken auch nochmal das Netzwerk und die Seiten der Deutschen Mentaltrainerakademie und des Bundesverbands, ist alles drin. Also im Prinzip dürften keine Kontaktinformationen fehlen. Und ja, Andreas, wir sind am Ende dieser Sendung und ich fand es wahnsinnig spannend, mit dir zu sprechen, nochmal so intensiv zu diesem Thema. Und auch nochmal Einblicke zu bekommen, wirklich in die Arbeit mit Mannschaften. Auch nochmal wirklich sehr, sehr spannend, weil das sehr komplex ist. Und auch deinen Spirit nochmal aufzusaugen, also deinen eigenen Flow, ist auf jeden Fall für mich jetzt auch ein super Start in den Tag. Wir nehmen hier gerade morgens auf und dafür danke ich dir recht herzlich. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und danke für deine tolle Arbeit, die du machst. Herzlichen Dank und alles Gute weiterhin. Viel Flow.
Ja, vielen lieben Dank auch für die Einladung, Tanja.
Sehr gern. Bis bald. Mach's gut.
Bis bald.
Tschüss.
Ciao.
Das war der Podcast der Deutschen Mentaltrainerakademie und des Deutschen Bundesverbands Sportmentaltraining. Praktisches Mentaltraining, Goldnuggets für dich. Und wenn du mehr wissen willst, dann komm doch zur Sprechstunde, kostenfrei, jeden letzten Mittwoch im Monat, interaktiv, frag einen Mentaltrainer. Die Kontaktdaten findest du auf www.deutsche-mentaltrainer-akademie.de.